Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott in ihm. Liebe Silvia, liebe Eleni, liebe Johanna, heute ist euer Tag. Der Tag eurer Taufe. Heute bekennt ihr euch öffentlich zu Jesus Christus. Und es sind sehr viele Zeugen da, die das mit anschauen. Heute durch die Taufe schließt ihr einen Bund fürs Leben mit Jesus Christus. Ja, das klingt nach einer Hochzeit. Seid ihr darauf eingestellt, dass ihr heute heiratet? Klingt seltsam, oder? Ja, wer ist der Bräutigam? Ihr seid die Braut? Schon sehr oft wurde tatsächlich Taufe mit einer Hochzeit verglichen und es gibt tatsächlich spannende Parallelen. Wenn ihr hier zum Gottesdienst gekommen seid, habt ihr so einen kleinen Zettel bekommen, den könnt ihr jetzt zur Hand nehmen. Es war jetzt nicht die Aufgabe, dass ihr ihn schon lesen musstet, so als Lesebericht oder so. Nein, jetzt ist die Zeit, dass ihr ihn zur Hand nehmen könnt. Und ich habe hier für die Täuflinge noch eine Special Edition für dich und für dich und für Eleni. Bitteschön. Das ist für euch deswegen besonders, weil man sie nicht so rumklappt, sondern so rum. Okay. Um deutlich zu machen, dass durch die Taufe sich das Leben verändert, radikal verändert. Ich gehe mit euch ganz schnell diese Punkte durch. Es sind 10 Punkte, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und für die online dabei sind, herzlich willkommen, dass ihr dabei seid. Das ist wunderschön. Ihr habt die Möglichkeit, euch dieses Dokument herunterzuladen. Ihr seid ja momentan im Internet. Ihr geht einfach auf die Seite www.egw.li. Also EGW für ellengoldwhite.li für Link und dann / und dann kleingeschrieben Taufe. EGW.li/Taufe und da könnt ihr euch dieses Dokument herunterladen. Ja, worum geht's jetzt hier? Schaut, der erste Punkt heißt gleich gute Vorbereitung. Oh ja, bevor man die Ehe schließt, braucht man eine gute, eine angemessene, eine gründliche Vorbereitung. Du wirst doch nicht den Menschen, den du heute triffst, gleich heute heiraten. Auf dass diese Ehe glücklich und von Dauer sei. Ihr habt euch auch vorbereitet auf diesen Tag. Ihr habt die Bibel studiert, ihr habt Jesus Christus kennengelernt. Ihr habt versucht, klar zu erkennen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Die Taufe hat tatsächlich Voraussetzungen, genauso wie auch eine Ehe Voraussetzungen hat. Eine Voraussetzung wäre ganz klar, dass ihr in der Lage seid, den Glauben zu bekennen. Ein Säugling kann das nicht. Und das kann auch niemand stellvertretend für euch. Ihr bekennt euch heute freiwillig und ungezwungen, dass ihr Jesus Christus nachfolgen wollt. Ihr erfüllt alle Voraussetzungen, auch die Voraussetzung eines Mindestalters. Der Staat würde ja auch ein Mindestalter festsetzen. Es können ja nicht einfach 2 7-Jährige zum Standesamt gehen und sagen, wir wollen heute heiraten. Die würden sich einen Ausweis zeigen lassen und sagen, ist noch zu jung. Ihr erfüllt auch dieses Mindestalter. Wir haben zwar als Kirche kein Mindestalter für die Taufe festgelegt, aber es gibt Empfehlungen und wir gehen davon aus, dass ihr diese Entscheidung schon ganz klar treffen könnt. Punkt Nummer 2. Ich will es ein bisschen zügiger machen. Die Taufe, so wie auch eine Hochzeit, ist der Beginn einer lebenslangen Beziehung. Eigentlich logisch. Aber manche, die zögern mit der Taufe, weil sie denken, ich weiß noch nicht genug. Als wäre die Taufe so etwas wie eine Abschlussprüfung, so etwas wie Matura oder so, dass man erst viel wissen muss, bevor man getauft werden kann. Aber dem ist nicht so. Wer erst dann heiratet, wenn er meint, den anderen gut zu kennen, wird er wahrscheinlich nie heiraten. Es geht hier ganz klar um eine Verbindlichkeit, um ein gemeinsames Leben. Euer Glaubenswachstum ist mit der Taufe nicht abgeschlossen. Das Studium hat jetzt erst begonnen und es geht noch weiter. Ihr werdet Jesus immer besser kennenlernen. Bleibt dran. Mit der Taufe wird euer Glaube lebendig. Mit der Taufe nimmt euer Glaube eine Gestalt an. Punkt Nummer 3. Es ist ein öffentliches Bekenntnis. Jeder heute darf ganz klar wissen, weil ihr euch dazu bekennt, dass ihr zu Jesus Christus gehört. Wer heiratet, macht das auch nicht im Verborgenen. Zu diesem Fest werden Freunde eingeladen und eine große Zeremonie daraus gemacht. Auch die Taufe ist ein öffentlicher Akt. Euer Bekenntnis zu Christus findet hier vor Zeugen statt. Dies unterstreicht die Ernsthaftigkeit und die Bedeutung eurer Entscheidung. Viertens, es führt hinein in eine neue Gemeinschaft. Ja, wie die Ehe bringt auch die Taufe Menschen in eine neue Familie. Mit der Taufe entscheidet ihr euch für das Team Gottes. Damit steht ihr auf der Siegerseite. Aber ihr sollt bedenken, der Feind schläft nicht. Mit der Taufe tretet ihr der Gemeinschaft der Gläubigen bei. Ihr werdet aufgenommen. Ihr seid Kinder Gottes. Ihr gehört zur Gemeinde. Und ihr empfangt Unterstützung von der Gemeinde. Und ihr seid bereit, auch die Gemeinde und andere zu unterstützen. Punkt Nummer 5. Ein Bundeszeichen. Ja, um diese Verbundenheit miteinander auszudrücken, hierzulande zumindest, entscheidet man sich meistens für einen gleichen Nachnamen. Jetzt gehören wir zusammen. Man verwendet auch Symbole, wie zum Beispiel den Ehering, um zum Ausdruck zu bringen, ich bin vergeben. Ich habe mich jemandem versprochen. Gibt es das auch bei der Taufe? Nun, in gewisser Weise ist ja dieses Ritual des Untertauchens ganz klar ein Symbol. Aber es gibt noch mehr. Es verändert die Identität. Ihr bekennt euch öffentlich zu Jesus Christus. Dann seid ihr ja dann ganz klar öffentlich Christen. Ihr tragt den Namen Christ. Im dritten Gebot heißt es schon, dass wir seinen Namen nicht zu Unehre tragen sollen, seinen Namen nicht missbrauchen sollen, so wird es meistens übersetzt. Ihr seid dann offiziell Christen, ihr gehört zur Kirche der siebenten Tagsadventisten. Übrigens verspricht euch Jesus bei der Taufe, euch auszufüllen mit dem Heiligen Geist. Das ist ein Unterpfand, so nennt es Paulus, nicht wahr? Für das ewige Leben. Durch den Heiligen Geist wohnt Gott in euch. Ihr seid nie mehr allein. Punkt Nummer 6. Es ist ein treuer Bund. Ihr merkt, es ist in den anderen Punkten schon angeklungen, aber ich nehme diesen Aspekt nochmal extra heraus. Sowohl bei der Eheschließung als auch bei der Taufe legt man ein Versprechen der Treue ab. In der Ehe versprechen sich die Partner einander treu zu sein, in guten, wie geht's weiter? Wie in schlechten Zeiten. Bis dass der Tod sie scheidet. Hier geht es ganz klar um eine Verbindlichkeit. Eine Verbindlichkeit. Und das möchte ich hier anmerken. Ihr drei seid heute ganz mutig. Weil ihr entscheidet euch für diese Verbindlichkeit. Wir leben nämlich in einer Zeit, wo gerade junge Leute gar nicht mehr so verbindlich sein wollen. Ihr Ja heute kann morgen schon wieder ein Nein sein. Aber ihr entscheidet euch heute für ein Ja. Und ihr wollt dranbleiben. Und es soll verbindlich sein. Ja. Punkt Nummer 7. Es ist ein ewiger Bund. Schaut, in einer Ehe kann es auch Konflikte geben. Die sind nicht ungewöhnlich. Aber heißt es dann, wenn es zu einem Streit kommt, dass sofort die Ehe aufhört? Muss man dann wieder neu heiraten? Vielmehr sollte man dann gewisse Schritte gehen. Schritte, wo man seine Schuld eingesteht, wo man um Vergebung bittet. Schritte der Versöhnung. Und vor allem auch, dass man nicht wieder Archäologie betreibt und alte Scherben ausgräbt, um dann sich gegenseitig wieder zu verletzen. Dass man nicht nachtragend ist. Schaut, nach einem Fehler muss man sich nicht wieder taufen lassen. So wie man eben in einem Ehestreit sich nicht wieder neu verheiraten muss, muss man sich auch nicht wieder neu taufen lassen, wenn man gesündigt hat. Wir als Adventisten praktizieren ja das Abendmahl. Beim Abendmahl geht es ja darum, dass man den Bund, den man einmal geschlossen hat mit Jesus Christus, quasi erneuert, sich wieder in Erinnerung ruft. Ich habe doch diesen Bund geschlossen, ich möchte Jesus Christus nachfolgen. Und im Rahmen von dieser Bundeserneuerung praktizieren wir eine Fußwaschung. Da wäre man nicht mehr komplett nass, da wären nur die Füße nass. So wie eine Minitaufe. Nein, du musst dich nicht nochmal neu taufen lassen, nur wenn du Fehler machst und sündigst. Jesus Christus bietet dir jedes Mal neu Vergebung an. Er geht jedes Mal den Schritt auf dich zu. Und ich bin froh, dass es diesen Text gibt in 1. Johannes 1, Vers 9, dass er treu und dass er gerecht ist, wenn wir unsere Sünden bekennen, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Punkt Nummer 8. Gemeinsame Fortschritte. In einer Ehe wachsen und reifen die Partner gemeinsam durch die Höhen und durch die Tiefen des Lebens. Wart ihr schon mal am Strand? Habt ihr schon mal die Steine angeschaut? Sind die eckig und kantig? Meistens sind sie rund geschliffen, nicht wahr? So wie die Steine am Strand des Meeres glatt und glänzend sind, reiben wir uns aneinander. In der Ehe, in der Gemeinde. Warum? Das kann auch wehtun, klar. Aber es geht doch letzten Endes um eine Charakterveränderung, um die Heiligung, dass wir noch besser für Christus leuchten. Auch unsere Glaubensbeziehung hat Höhen und Tiefen. Ist zwar nicht die beste Werbung für das Christentum, aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann stellen wir uns auch darauf ein, dass nicht alle Tage Sonnenschein sind. Da gibt es Höhen und Tiefen. Aber das Ziel ist die Wiederherstellung des Bildes Gottes, dass wir ihm ähnlicher werden, damit wir als Partner in seinem Werk anderen Menschen helfen, Jünger Jesu zu werden. Und Punkt Nummer 9. Es ist ein Liebesbund. Die Liebe ist das Herzstück. Mal angenommen, ihr würdet heute wirklich heiraten. Wäre das nicht das wahre Motiv für diesen Bund? Oder würdet ihr jemanden heiraten, den ihr nicht liebt? Vielleicht, weil er reich ist? Wäre kein gutes Motiv, ganz ehrlich. Nein, die Liebe ist doch das Entscheidende. Und diesen Punkt möchte ich heute ein bisschen herausgreifen. Liebe wird in der Bibel über 500 Mal erwähnt. Und sehr oft davon ist es Gott, der seinem Volk, der seinen Geschöpfen gegenüber ganz klar seine Liebe bekennt. Leider wird heutzutage in den Medien Liebe mit Erotik gleichgesetzt. Ja, es gibt dieses griechische Wort Eros, was man mit Liebe übersetzen kann. Aber habt ihr gewusst, dass dieses griechische Wort Eros im Neuen Testament gar nicht vorkommt? Kein einziges Mal? Es gibt andere Begriffe, die Liebe beschreiben. Philia zum Beispiel. 25 Mal im Neuen Testament zu finden. Aber viel häufiger ist das Wort Agape oder Agape. 116 Mal im Neuen Testament. Das macht deutlich, Liebe ist mehr als eine Emotion. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung, die man trifft und die auch auf die Probe gestellt wird. Praktisch veranschaulicht hat das zum Beispiel Robertson McQuilkin. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Er hat dieses Büchlein geschrieben, hat einige Bücher geschrieben, aber die wurden auch auf Deutsch übersetzt. Aber dieses Buch ist sehr interessant. Der Titel lautet, wenn Liebe hält, was sie verspricht. Einer meiner Kollegen hat mich auf dieses Buch aufmerksam gemacht. Robertson McQuilkin. Wenn Liebe hält, was sie verspricht. Robertson McQuilkin ist 1927 geboren worden. Er hat Theologie studiert. Er ging mit 29 Jahren, das war 1956, mit seiner Familie nach Japan. Er war damals verheiratet mit seiner Frau Muriel und sie hatten schon 4 Kinder. Dann gingen sie nach Japan für 12 Jahre und dort hat er 5 Gemeinden gegründet. Und dann bekam er einen Ruf. Er war 41 Jahre alt, 1968 die Leitung des Columbia Bible College zu übernehmen. Er wurde also Schulleiter. Heute ist es eine Universität. Die Columbia International University befindet sich also in Columbia, dort in der Hauptstadt von South Carolina. Robertson McWilliam war der dritte Präsident, also der Schulleiter von dieser Universität. Und dann, 10 Jahre nachdem er dort Schulleiter war, beobachtete er, dass sich bei seiner Frau etwas verändert. Und er berichtet darüber in seinem Büchlein. Und ich lese am besten seine eigenen Worte, dass ihr erkennen könnt, worum es hier geht. Ich lese hier ab Seite 12. Er schreibt hier, es war im Sommer 1978, er war so 51. Wir besuchten gerade Freunde in Florida und plötzlich fing meine Frau Muriel an, eine Geschichte zu erzählen, die sie knapp 5 Minuten zuvor schon einmal zum Besten gegeben hatte. Erstaunt unterbrach ich sie, aber sie lachte nur und fuhr mit der Geschichte fort. Eigenartig, dachte ich. Das hat sie doch noch nie gemacht. Und von da an geschah das immer häufiger. Sie war damals 55. 3 Jahre später, 1981, da wurde sie wegen einer Routineuntersuchung an ihrem Herzen für kurze Zeit in einem Krankenhaus aufgenommen. Da kam ein junger Mediziner auf mich zu, wollte mit mir sprechen und meinte, Sie sollten sich darauf einstellen, dass Ihre Frau womöglicherweise die Alzheimer'sche Krankheit hat. Alzheimer. Er schreibt hier, ich war wütend, ich war verletzt. Diese jungen Ärzte, dachte ich, was die sich alles einbilden und vor allem wie unsensibel die auch noch dabei sind. Aber dann beobachtet er seine Frau und stellt fest, die Diagnose stimmte. Er beschreibt dann weiter, wie es in ihrem Leben weiterging. Er war ja als Schulleiter und Dozent ein gefragter Redner. Er wurde zu Vorträgen eingeladen. Wenn er dann weg war, merkte er, es wird zunehmend schwierig. Er kann seine Frau nicht mehr alleine lassen. Also hat er sie auf Reisen mitgenommen. Und er berichtet dann, wie Folgendes passierte. Ich lasse ihn selber zu Wort kommen. Er sagte, es ist äußerst unangenehm, wenn einen plötzlich das Gedächtnis im Stich lässt. Wo bin ich? Wie kam ich hierher? Wie geht's nach Hause? Wo ist mein Mann? Wo ist meine Stütze? Solange ich in der Nähe war, konnte meine Frau sich sicher fühlen. War sie jedoch alleine, versuchte sie meist mit mir, war sie jedoch alleine, versuchte sie meist mit der ihr eigenen fröhlichen Zuversicht die vielen Rätsel zu lösen, die das Leben ihr aufgab. Er schreibt das so schön. Aber nicht immer gelang es ihr, sich in dem Labyrinth zurechtzufinden, das der Alltag ihr bot. 1986, da waren wir gemeinsam auf einer langen Dienstreise unterwegs. Meine Frau blieb während dieser Zeit stets in meiner Nähe. Wir besuchten Pakistan, die Philippinen, Taiwan. Und meine Frau freute sich über die schönen, exotischen Dinge. Sie sagte, durch dich habe ich ein aufregendes Leben. Und dann kamen wir nach Tokio, der größten und verwirrendsten Stadt unserer Reise. Dort ließ ich Muriel für ein paar Augenblicke auf dem Zimmer alleine. Ich wollte nur eine Kleinigkeit erledigen. Es sollte doch nur 5 Minuten dauern. Ich beeilte mich sehr. Aber als ich zurückkam, war meine Frau verschwunden. Oh, Angst packte mich. Wie sollte ich in dem Gewirr von Straßen und verschlungenen Gässchen jemals sie wiederfinden? Ich rannte die Straße hinauf und eine andere wieder herunter. Kein erwachsener Mann rennt in Japan auf der Straße. Doch mir war das alles egal. Hauptsache, ich würde meine Frau wiederfinden. Und als ich zu einer Polizeistation kam, versuchte ich den dortigen Beamten den Ernst der Situation zu erklären. Außerdem fragte ich die Ladenbesitzer und Passanten, ob sie sie gesehen hätten. Und alle schüttelten verneinend den Kopf. Ja, meine Frau konnte doch in der kurzen Zeit nicht so weit gekommen sein. Und als große Frau mit heller Haut und hellen Haaren, da musste sie doch irgendjemanden auffallen. Nach langem Suchen, verzweifelt und niedergeschlagen, kehrte ich in unsere Unterkunft zurück. Wir wohnten damals in einer Missionsstation. Ich war verzweifelt und voller Angst um meine geliebte Frau. Zum Glück war gerade der Leiter der Missionsstation da und hatte sogar Zeit für mich. Ich erzählte ihm von meiner Not und wir beteten gemeinsam für meine Frau. Das Gebet war noch nicht zu Ende. Da hörte ich plötzlich dieses vertraute, helle Lachen, mit dem Muriel sich so oft ankündigte. Sie selbst ahnte natürlich nichts von all dem, was ich wegen ihr durchgemacht hatte. Stattdessen erzählte sie voller Begeisterung von den Abenteuern, die sie in der Zwischenzeit erlebt hatte. Sie war nämlich losgegangen, um mich zu suchen. Dabei war sie auf einen Schulhof voller niedlicher Kinder geraten, die alle mit ihr reden wollten, bis ein freundlicher Lehrer sie aufmerksam machte und dann ein Taxi rief und sie wieder nach Hause brachte. Mir wird bis heute ein Rätsel bleiben, wie dieser Taxifahrer wissen konnte, wo Muriel zu Hause war. Er beschreibt noch mehr Geschichten. Es kommt dann schließlich zu dem Jahre 1990. Er war jetzt 22 Jahre Schulleiter. Die Krankheit war jetzt 10 Jahre fortgeschritten. Robertson McQuilkin ist in diesem Jahr 63 Jahre alt. Nur wenige Jahre vor seiner Pensionierung. Und er merkt, er kann seine Frau nicht mehr alleine lassen. Und er steht vor dieser schweren Entscheidung. Soll er sie in ein Heim geben? Oder soll er sich sonst ganz seiner Frau widmen? Ich lese euch ab Seite 26, wie er sich entschieden hat. Er schreibt es hier, es war wirklich eine große Herausforderung, Muriel zu beaufsichtigen. Besonders die Reisen waren oft nicht leicht zu bewältigen. Das Flugpersonal beobachtete uns kopfschüttelnd, wenn ich mich zusammen mit meiner Frau in die winzigen Flugzeugtoiletten zwängte. Doch was blieb mir denn anderes übrig? Falls sie doch den Riegel finden würde, würde sie ihn wahrscheinlich nicht wiederfinden, um die Tür zu öffnen. Während einer anderen Reise, da mussten wir auf dem Flughafen in Atlanta umsteigen, doch unser Anschlussflug hatte Verspätung. Wir mussten also einige Stunden im Transitbereich des Flughafens zubringen, was für uns beide eine schwere Herausforderung war. Alle paar Augenblicke stände Muriel dieselben Fragen. Was machen wir hier eigentlich? Wann fliegen wir nach Hause? Worauf warten wir? Sie konnte nur wenige Minuten still sitzen und dann lief sie wieder los, im Sturmschritt durch das große Gebäude. Was suchte sie, was trieb sie an? Sie war schon immer eine tüchtige Läuferin gewesen, jetzt musste ich ihr hinterherrennen. In der Wartehalle, zu der wir immer wieder zurückkehrten, da saß eine Stewardess und arbeitete an ihrem Computer. Und als wir wieder einmal von einem Rundgang zurückkamen, da murmelte sie vor sich hin. Da niemand außer uns an ihr vorbeigegangen war, vermutete ich, dass ihre Worte uns galten und sie über unsere Unruhe ärgerlich war. Ich sprach sie an. Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Da errötete sie und meinte, ich habe mich nur selbst gefragt, ob ich wohl jemals einen Mann finden werde, der mich so sehr liebt. Robertson McQuilkin traf die Entscheidung, sein Amt als Schulleiter, seine Stelle als Dozent aufzugeben, um ganz für seine Frau da zu sein. Er beschreibt immer wieder solche Erfahrungen, wie zum Beispiel diese hier, wo sie, also seine Frau hat schon immer gerne Blumen gehabt und dann fing sie an, Blumen zu pflücken und war dann in den Nachbargärten unterwegs, um Blumen zu pflücken. Und dann fing sie auch an, im Haus Blumen zu pflücken. Und das hat ihn ziemlich frustriert, weil sie haben dann eines Tages einen Blumenstock geschenkt bekommen mit Osterglocken drin. Und die hat dann diese Blumen gepflückt und in die Vase gestellt. Er hat versucht, tatsächlich mit viel Geduld es ihr zu erklären, hat aber natürlich festgestellt, es bringt nicht viel. Er hatte seiner Frau die Treue versprochen, bis dass der Tod sie scheidet. Und genau dieses Versprechen wollte er einhalten. Nachdem er sein Amt zurückgelegt hat, waren es noch 13 Jahre. Noch 13 Jahre, wo er sich um sie kümmert. Und dann kommt der Punkt. Ich lese ihn euch vor. Er schreibt hier, die Alzheimer'sche Krankheit raubte mir nicht nur Stück für Stück meine Frau. Auch von meinem gewohnten Leben blieb immer weniger übrig. Meine Arbeit veränderte sich. Ich hatte kaum noch Gelegenheit, die Einladung als Redner entgegenzunehmen. Meistens arbeitete ich zu Hause, wodurch mein Horizont immer enger wurde. Außerdem quälte es mich, mit ansehen zu müssen, wie meine geliebte, lebensfrohe Partnerin immer weniger wurde. Doch mitten in diesem schmerzhaften Prozess machte ich eine wunderbare Entdeckung. Während meine Frau zunehmend auf mich angewiesen war, bekam unsere Liebe eine Tiefe, die wir bis dahin nicht gekannt hatten. Meine Frau merkte nichts von diesen Veränderungen, die sich da in ihr vollzogen, aber sie reagierte auf meine wachsende Fürsorge mit Dankbarkeit und froher Zuversicht. So wurde mir die Pflege dann auch nicht schwer. Meine Liebesdienste galten meiner überaus liebenswerten Frau. Und während ich mein Leben als gefragter Redner aufgeben musste, entdeckte ich eine Schönheit in unserer zurückgezogenen Gemeinschaft, die mir sehr kostbar wurde. Jetzt kommt's. Ich lernte eine Liebe kennen, die voller und reicher war als alles, was ich bis dahin erlebt hatte. Niemals war je ein Mensch so auf mich angewiesen wie jetzt meine Frau und nie wurde meine Hilfe freudiger aufgenommen. Was ich mit meiner Frau erlebte, wurde für mich zu einem Symbol für die Beziehung, die Gott sich mit uns Menschen wünscht. Er möchte ständig die Fülle seiner Liebe über uns ausschütten. Vielleicht hat Gott seine Beziehung zu uns Menschen bewusst so entworfen, um in uns diese Dankbarkeit und Liebe zu wecken, die mir jetzt in meiner Frau begegnete. Wenn ich nicht bei ihr war, dann konnte sie meine Abwesenheit nicht ertragen. Sie vertraute mir in allen Dingen und sie liebte es, von mir versorgt zu werden. Ist es vielleicht so, dass sich Gott meine Haltung ihm gegenüber genauso vorstellt? Wenn wir davon reden, dass Gott Liebe ist, siehst du Gott, dann siehst du echte Liebe. In der Bibel wird diese Liebe beschrieben. Ihr kennt die Texte, aber wir können sie lesen. 1. Korinther Kapitel 13. 1. Korinther Kapitel 13, 4 bis 8. 1. Korinther 13, 4 bis 8. Die Liebe ist langmütig, geduldig. Ja. Sie ist gütig. Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Liebe ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Liebe freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles, sie erduldet alles. Liebe hört niemals auf. Wenn Gott Liebe ist, dann kannst du hier für Liebe Gott einsetzen. Wenn Jesus Christus Gott ist, dann kannst du hier Jesus Christus einsetzen. Gott ist langmütig. Jesus ist gütig. Jesus beneidet nicht. Jesus prahlt nicht. Jesus bläht sich nicht auf. Jesus ist nicht unanständig. Jesus sucht nicht das Seine. Er lässt sich nicht erbittern. Er rechnet das Böse nicht zu. Er freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Jesus freut sich an der Wahrheit. Und Jesus erträgt alles. Jesus glaubt alles. Er hofft alles. Er duldet alles. Und Jesus hört niemals auf. Schaut, was hat Jesus erduldet? Für dich und für mich. Er wurde verlacht und verspottet. Er wurde verhöhnt. Man hat ihn verprügelt. Er wurde angespuckt mit einer Dornenkrone auf dem Haupt. Wunden, die er auch jetzt noch trägt. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist der Richter dieser Welt. Und er lässt sich von seinen Geschöpfen so behandeln. Sieh, was es ihn gekostet hat. Bis in alle Ewigkeit bleibt der Mensch so eng mit uns verbunden. Für dich ging er ans Kreuz. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Er hat diesen Lohn auf sich genommen, damit du ewig leben kannst. Gottes größter Liebesbeweis ist sein Sohn. Ihr kennt Johannes 3, Vers 16. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr, und er liebt sie auch weiterhin, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Sagt nicht Jesus selber in Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde? Und Paulus sichert uns zu, dass das ein klarer Beweis der Liebe Gottes ist. Römer 5, Vers 8, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Du fragst dich, ob Gott dich liebt? Hast du Zweifel daran? Welchen Beweis soll er dir denn noch geben? Er hat seinen Sohn für dich gegeben. Mal ehrlich, wenn wir über die Liebe Gottes nachdenken, wenn wir über die Liebe Gottes reden, können wir da zu viel darüber reden? Reden wir zu oft darüber? Ja, vielleicht kann es manchmal passieren, dass wir diese so bedeutsamen Worte, diese drei Worte, ich liebe dich, überhören, weil sie vielleicht schon so selbstverständlich sind. Aber mal ehrlich, wer hört es nicht doch gerne vom Ehepartner oder die Kinder von den Eltern oder die Eltern von den Kindern? Wann war es das letzte Mal, dass du deinem Ehepartner klar gesagt hast, dass du ihn oder sie liebst? Oder gehörst du zu der Sorte, die meinen, ich hab's doch schon mal gesagt und wenn sich was ändert, dann lass ich's wissen? Hey, worauf willst du warten? Und ihr lieben Kinder, wann war es das letzte Mal, dass ihr euren Eltern gegenüber gesagt habt, dass ihr sie liebt? Und ihr Eltern, Mama, ist das letzte Mal, dass ihr euren Kindern gesagt habt, dass ihr sie liebt? Können wir wirklich zu oft darüber reden? Ist das nicht schön? Sehnen wir uns nicht danach? Ein klares Wort von Gott, der uns sagt, dass er uns liebt? Und ist das nicht das größte Gebot? Liebe zu Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt und unseren Nächsten wie uns selbst? Da kommt Gott und sagt zu dir, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Jeremia 31, Vers 3. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Gnade. Und dann lesen wir den Briefen immer wieder. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Staunt über diese Liebe, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Daran ist die Liebe zu uns offenbart worden, die Liebe Gottes ist zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Paulus schreibt an die Epheser, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Es ist aus Liebe geschehen. Das unterstreicht doch erneut, dass das eine Entscheidung ist. Auch wenn in diesem Moment die Gefühle in eine andere Richtung gehen. Er hat sich dafür entschieden. Und ein Text, der uns bestimmt auch alle bekannt und sehr lieb ist, ist der Text in Römer Kapitel 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin gewiss, sagt Paulus hier, er ist sich sicher. Und jetzt beschreibt er die Extreme, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Er hat uns seine Liebe garantiert. Und nichts und niemand kann uns von dieser Liebe scheiden. Siehst du das? Und glaubst du das? Heute ist eure Taufe. Und damit ändert sich euer Leben und eure Geschichte. Jesus hat euch die Sünde vergeben. Und durch die Taufe ist heute nicht nur eine Hochzeit. Ihr werdet auch sterben, aber auch auferstehen zu einem neuen Leben. Das ist also wirklich eine Taufe, eine Hochzeit, eine Beerdigung und eine Geburt. Okay. Das ist ein Megafest, ja. Und da komme ich zu dem 10. Punkt, der auf der Liste steht. Ich habe bis jetzt nur den 9. Punkt sehr ausführlich betrachtet, aber es gibt auch, die Taufe gibt auch Anlass, genauso wie eine Hochzeit Anlass gibt, es zu feiern. Das machen wir ja heute. Hier im Gottesdienst und dann auch in der Verwandtschaft. Bei Ehen ist es sogar üblich, nach einer gewissen Anzahl von Jahren zurückzublicken und zu sagen, wow, jetzt sind schon so viele Jahre. Meine Frau und ich sind jetzt schon 18 Jahre verheiratet. Habe ich gesagt, jetzt sind wir volljährig. Jetzt haben wir es geschafft. Bei der Taufe dürfen wir das auch. Manche von euch kriegen von mir Nachrichten, wenn der Tag gekommen ist. Ich mache das gerne. Aber ihr könnt es für euch selber auch machen. Vielleicht gibt es tatsächlich immer so ein 5-jähriges oder ein 10-jähriges oder ein 20-jähriges oder ein 60-jähriges Taufjubiläum. 60 Jahre mit dem Herrn gewandelt. Ist das nicht was Besonderes? So wie auch bei einer Ehe, wenn man dann zurückblickt und sagt, 50 Jahre verheiratet, zusammengeschweißt. Bitte vergesst niemals, dass Gott euch liebt. Wir lieben ihn, weil er hat uns zuerst geliebt. Gott ist Liebe. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.